gesagt, du findest es nicht schön.
Ach Mann, ich will nicht, ich brauche Kopfhörer. Gut, fangen wir nochmal von an. Hallo und herzlich willkommen bei Folge 24 der Programmierbar. Heute mit einer kleinen Sonderfolge, denn wir haben heute wieder einen Gast bei uns. Stefan Baumgartner, der heute auch ein Meetup-Vortrag hier bei uns halten wird oder einen Vortrag im Rahmen eines Meetups hier bei uns zum Typsystem von TypeScript. Und ja, um den Themenbereich werden wir jetzt uns auch gleich hier im Podcast ein bisschen unterhalten. Und damit das Ganze nicht von meinem mehr oder weniger komplett nicht vorhandenen Wissen abhängt, haben wir den Fabi dabei.
Hi.
Seines Zeichens selber Entwickler, der zurzeit ziemlich viel mit TypeScript entwickelt.
Ja, oder zumindest die letzten zwei Wochen mehr Backend und dadurch Java und viel Performance-Sachen, aber davor auch ganz schön viel TypeScript.
Extra zur Vorbereitung des Podcasts was anderes gemacht.
Ja, man muss ja auch ein bisschen ehrlich sein, oder?
Gibt also keine Ahnung, ruhig unter den Tisch fallen lassen.
Gibt keine Ahnung, ob ich dir irgendwas Neues erzählen kann heute.
Ach bestimmt, zumindest können wir unseren Hörern viel Neues erzählen. Also das ist doch schon mal cool. Ist doch schon mal gut. Es geht ja nicht nur um uns hier, sondern auch um Leute, die uns zuhören. Man mag es kaum glauben.
Genau, und dann haben wir noch den Sebi da, der auch gerne mit TypeScript entwickelt.
Hey Mario.
Hi Sebi.
Und auch wie Fabi in den letzten zwei Wochen eher Backend, aber ja, auch TypeScript schon mal gemacht und ganz gespannt, was der Stefan uns erzählen wird heute.
Wow, okay. Na, die Latte wird jetzt sehr, sehr hoch angelegt. Ne?
Falls euch interessiert, warum Sebi und Fabi in den letzten Wochen viel Backend gemacht haben, dann könnt ihr euch die letzte Folge anhören. Da ging es nämlich um Skalierung und das ist so ein bisschen der Hintergrund dessen, was die beiden in den letzten Wochen gemacht haben. Und dann haben wir auch noch, und diesmal ohne eigenes Mikrofon, sondern mit Share Mike mit mir zusammen, haben wir noch den Dennis dabei. Hallo Dennis.
Hallo Mario, gerade im Zwiegespräch zwischen uns beiden wird es schwierig, uns immer das Mikrofon hin und her zu rufen, aber ich werde es dir einfach abnehmen, sobald ich irgendeinen Einfall habe und irgendwas sagen möchte.
Oder ihr könnt eure Köpfe ein bisschen näher zusammenstecken, ihr seid auch relativ weit voneinander entfernt,
wir sind, einfach
so Kopf an Kopf,
sollen,
macht doch so ein bisschen siamesische
Zwillinge. Okay, wir rücken ein bisschen
rücken gerade etwas näher zusammen.
Wir haben auch den gleichen. Wir haben auch den gleichen Polieren.
Ja, es ist, also ihr könntet aussehen wie Zwillinge,
ja.
Also von daher.
Ja, fast.
Sehr schön. So, ich jetzt halte das einfach, ich behalte das Mikrofon jetzt einfach bei mir. Nee, siehst du, du hast schon wieder was gesagt, das hat keiner gehört. Er sagte, kannst du gerne machen. Wer nicht gerade noch das Mikrofon hat, wollte ich gerade noch mit der Runde einmal anstoßen. Wir haben nämlich heute wieder einen Podcast, der ein bisschen später anfängt. Das heißt, wir dürfen schon einen Radler wieder trinken. Von daher, ich freue mich auf die nächsten x Minuten. Zum Wohl. Prost.
Prost. Achtung. Prost. Stefan.
Prost. Prost. Hat sich klingt, ne?
Das hört man, oder?
Prost.
Zum Wohl. Prost. Schön, dass du da bist.
Ja, danke. Ich freue mich, dass ich hier bin. Nicht? Und ich sehe jetzt schon ganz neidisch auf die Bierflaschen rüber, aber das kommt später, ne?
Stefan hat einen Fritz-Cola hier stehen, das ist
ja,
doch
das
auch,
ist, ich brauche jetzt noch ein bisschen Koffein und Energie, genau. Weil, also, ich glaube, das Slot, mein Sprechslot sind 90 Minuten. Das ist schon sehr, sehr viel, aber, das Ding ist ja, also, bei gewissen Themen, da starte ich einfach irgendwann einmal und irgendwann einmal sagt man, okay, jetzt reicht's und bitte geh oder hör auf zu reden oder irgend sowas. Dann funktioniert das schon, ja.
Ach, wir sind ganz interessierte Zuschauer. Ansonsten werden wir die Fragen stellen.
Ja, also Zwischenrufe sind immer super cool. Also das ist ja was mir sehr gut an Meetups gefällt, ist, dass du halt einen sehr direkten Kontakt zum Publikum hast. Du hast nicht jetzt deinen fixen 40-Minuten-Slot auf der Bühne und musst nachher weg oder vielleicht gibt's ein Q&A moderiert oder nicht oder hin und her, sondern na, du kannst halt, du siehst die begeisterten oder entgeisterten Gesichter und kannst halt direkt auf Reaktionen und Fragen eingehen und das ist unglaublich angenehmer Vortrag dann. Also ich mag das eigentlich fast ein bisschen mehr, als so auf den Bühnen zu stehen. Also,
ja, aber du hast schon gesagt, du bist sowohl auf Meetups als auch auf Bühnen unterwegs. Also du bist auch relativ viel als Speaker unterwegs zurzeit.
Relativ viel ist gut gesagt. Also ich habe immer so in den Vorjahren so diese Saisonen bedient. Es gibt immer die Frühjahrssaison bei Konferenzen und die Herbstsaison und im Frühjahr immer auf zwei Konferenzen gesprochen, im Herbst auf zwei Konferenzen gesprochen. Mehr eigentlich nie. Bin aber im Moment eher nicht mehr so bereit, so viel zu reisen, Familie zu Hause und deswegen eher schauen, dass ich die Abende bei der Familie verbringe. Und habe aber gemerkt, ja, also trotzdem so meine ganzen wirren Ideen, die ich habe, irgendwelchen Leuten zu erzählen, um eine Validierung zu bekommen, sagen wir mal so, brauche ich trotzdem und habe mir in diesem Jahr eben zum Ziel gesetzt, mehr Meetups zu besuchen. Na, Meetup ist vor allem bei uns in der Gegend sehr klasse, du fährst mit dem Auto hin, verbringst 2 Stunden dort, fährst wieder zurück, hast viel gelernt, hast viele neue Leute kennengelernt, konntest interessante Vorträge hören oder vielleicht hat sich ja wer für deine Vorträge interessiert. Von dem her ist es so mein Ziel für 2019, mehr Meetups, mehr lokalere Events, mehr zu den Communities direkt. Und von dem her finde ich das total cool, dass Nummer 3 in diesem Jahr, nicht? Ende Februar, da hier in Bad Nauheim passiert. Und ich bin ja, also ich bin jetzt ein bisschen begeistert von der Stadt, aber ich habe Bad Nauheim nicht gekannt vorher. Nicht? Also ja. Wenn ich euch sage, wo Leonding ist, werdet ihr wahrscheinlich auch nicht wissen, nee. wissen, was das ist. Nicht? Also, nee. Aber eine sehr charmante Stadt. Also vielleicht liegt es an dem genialen Wetter, so 20 Grad draußen, ich renne mit dem Bulli herum, ohne Jacken und so weiter. Es ist, also macht schon einen coolen Eindruck. Also sehr spannend, also jetzt da in den Hallen von 4 Bilder ein Wort zu sein, die jetzt quasi mein gesamtes Jahr 2009 einmal so richtig auf eine Nulllinie gebracht hat, produktivitätsmäßig. Also da habe ich über ein Gewinnspiel bei einer Zeitung ein iPad gewonnen und das war eine der ersten Apps, die ich installiert habe und zack, das waren meine Abende. Also wirklich, das war faszinierend. Ja.
Ja, cool. Ja, das ist wirklich cool. Aber vor allem, ich kann das sehr nachvollziehen. Ich meine, ich bin ja auch erst seit einem Jahr bei Lotum und da gerade bei meinem ersten Bewerbungsgespräch, als ich hier nach Bad Nauheim reinkam, hatte ich auf jeden Fall dasselbe Gefühl. So, und es ist echt ein schönes, beschauliches Städtchen. Du hast recht, bei dem Wetter erst recht. Aber ich meine, man merkt es ja deinem Dialekt schon ein bisschen an. Du hast ja ein paar Mal schon von Heimat gesprochen. Wo kommst du denn eigentlich her und was machst du neben bei Meetups sprechen?
Vielleicht hört man es. Ich bin Südländer, ne?
Italien.
Ich komme aus Österreich, aus Linz. Linz ist die Hauptstadt des Industriegebiets in Österreich sozusagen. Mhm. Sehr lange Stahlindustrie, mittlerweile entwickelt sich eine sehr starke und sehr, sehr, sehr umfangreiche IT-Szene dort. Wir haben vorher schon gesprochen, also Rantastic ist vielleicht eine Firma, die man eher kennt. Die befinden sich in Linz. Ich selbst arbeite bei Dynatrace, das ist auch mittlerweile eine Firma, die gibt es auch schon seit 12 Jahren oder so. Und wir machen eine Software-Intelligence-Lösung. Das klingt jetzt sehr nebulös am Anfang. Tatsächlich befinden wir uns in dem Bereich Application Performance Monitoring, also gerade wenn du jetzt Java entwickelst, nicht? Da sind wir besonders gut, aber auch besonders gut mit Cloud-Technologien. Wir haben ein Agentensystem, dass wir in eure Applikationen schleusen, die über Wochen sämtlichen Code, der ausgeführt wird, und bei besonders auffälligen Abweichungen in Laufzeit, Komplexität oder besonders großem Fehlerverhalten oder Speicherproblem etc. geben wir Nachricht darüber, dass irgendwo schief läuft. Mhm. Und das Ganze ist vor allem dann spannend, wenn die Applikation so groß ist und so groß skaliert, dass du als einzelner Entwickler das Ding nicht mehr überblicken kannst, sondern du halt, also gerade jetzt mit Cloud-Technologien, wo ja du die Kontrolle, wie viel Rechner du betreibst oder wie viel Container du betreibst, eigentlich nur abhängig davon ist, wo dein Cap bei der AWS-Rechnung ist, nicht? ist es einfach nicht zu überblicken ohne maschinelle Hilfe, und da setzen eben wir genau ein. Also wir versuchen von einem Klick im Browser bis zur Datenbanktransaktion bis zum Hosting sämtliche Bestandteile deiner Applikation zu überwachen und zu verstehen. Also das Verstehen ist, glaube ich, der wichtigste Punkt dabei, und geben Auskunft von irgendwas total schief rennt.
Das heißt, aber
hoffentlich nur, bevor es dir auffällt.
Das heißt, ich habe auch irgendeine Bibliothek, die ich im Client einbinde, um so ein Tracking von Client bis hin über...
Das war es früher tatsächlich. Tatsächlich haben wir mittlerweile eine Lösung. Das ist ein Curl-Aufruf auf der Kommandozeile. Das Ding installiert sie, braucht Root-Rechte. und also wir sagen immer, release the Kraken, nicht? Also es erkennt anhand deiner Prozesse, die laufen, was für Applikationen du betreibst. Und kann dann diese Agenten direkt auf Bytecode-Ebene in der VM zum Beispiel einschleusen. Das Setup ist minimal. Es dauert, also wirklich, das ist ein Call auf der Command Line und 10 Minuten Wartezeit vielleicht, und dann trickeln schon die ersten Daten rein. Für gewisse Technologien, wo es ein bisschen schwieriger ist, haben wir ein API und ein Package, das man halt importieren kann, genau.
Dann seid ihr dann Konkurrent auch zu zum Beispiel AppDynamics.
Das ja, ist, gut, das mit der, damit habe ich mal gearbeitet. Du hast so einen größten Konkurrenten gerade genannt. Ja. Ah, okay, ja.
Das war das Produkt, mit dem ich mal damals bei der Deutschen Bank
gearbeitet habe. Ja, also AppDynamics und wir fischen schon in den gleichen Gewässern, ganz genau.
Dann habe ich das eingeordnet
für mich. Aber das ist ja quasi meine berufliche Seiten. Also ich bin dort ein Webentwickler auch, beschäftige mich sehr viel mit Softwarearchitektur im Web, Performance Engineering und diesem ganzen Cloud-Wahnsinn, der da mit einhergeht. Ja, und alles, was ich dort irgendwie lerne und so weiter, schaue ich nachher, dass ich irgendwie unter andere Leute auch bringe. Sei es durch Meetups, Vorträge, Blog, Podcast. Nicht? Also ich bin auch ich bin quasi die Österreich-Quote beim Working Draft Podcast. leider nicht so regelmäßig, dass ich sagen kann, einmal in der Woche, aber ich versuche einmal in der Woche dabei zu sein. Ja. Das gelingt mir 50% der Zeit, jederzeit.
Ja, cool. Wenn ich gerade schon Softwarearchitektur höre, würde ich am liebsten gleich direkt wieder in das Thema einsteigen, weil wir hatten in unserer letzten Folge, wie der Mario ja schon sagt, auch ein bisschen über, wie skaliere ich bei hochperformanten Produkten oder Produkte, die viel Last bekommen und so, wie ist meine Architektur. Mhm. Können wir uns vielleicht nach der Folge nochmal ein bisschen drüber unterhalten. Ja, das ist eigentlich das Thema von heute, oder Mario?
Ja, ich habe schon gemerkt, da habt ihr beide einen Funkeln in den Augen bekommen gerade. Ein Thema Funkeln. Aber das Thema heute ist TypeScript.
Mhm. Und ja, das ist so ein Hype-Thema gerade im Moment. Ich glaube, das ganze Internet kann sich zu dem Thema gerade im Moment nicht mehr beruhigen.
Vielleicht kannst du uns ganz kurz nochmal sagen, warum ist das ein Hype-Thema und was genau hat es damit eigentlich auf sich?
Dieses Warum versuche ich jetzt schon seit einiger Zeit zu verstehen. Es erschließt sich mir noch nicht ganz, warum gerade jetzt, weil das Ding gibt es ja jetzt schon seit fast 6,5 Jahren. Das ist ja eigentlich schon eine alte Programmiersprache, wenn man so will. Also ich bin draufgekommen, also einen Monat nachdem es veröffentlicht worden ist, habe ich bei einem Meetup davon gehört. Nicht? Und lange, lange Zeit nicht angeschaut. Hauptsächlich deswegen, weil TypeScript, also was ist TypeScript? TypeScript ist ein Typsystem und ein Transpiler für modernes JavaScript mit statischer Typisierung auf everyday JavaScript, das im Browser läuft. Du hast quasi die Benefits von dem, was dir Babel liefert, dadurch, dass du moderne Syntax ausprobieren kannst und verwenden kannst, aber trotzdem das Ganze immer nur auf alten Hütten läuft. Und zusätzlich eine Möglichkeit zur Compile-Zeit durch ein Typsystem auf Probleme zu kommen oder deinen Code so abzusichern, damit du zur Laufzeit weniger Probleme hast. Da geht es ganz, ganz stark darum, dass man halt so Dinge wie Strings und Numbers, Bullshit-Werte erkennt, aber auch, und da ist gerade bei TypeScript das Schöne, dieses verworrene, funktional-objektorientierte Konzept, das es dort gibt. Also JavaScript ist ja eine Programmiersprache, die irgendwie so für jeder Programmiersprache, die in den 90er gerade mal so populär war oder durch irgendein Paper mal auf einer Fachkonferenz vorgestellt worden ist, die coolsten Ideen nimmt, zusammenschmeißt in eins, dann irgendwie C-Style-Syntax drüberlegt und witzigerweise nicht einmal so schlecht funktioniert dafür. Und das einzige Problem, was halt hat, durch dadurch, dass das Ding so frei ist in der Anwendung, also du hast wirklich sehr, sehr viel Arten, wie man JavaScript verwenden kann. Du kannst, wenn du willst, mit der prototypischen Färbung, die es dort gibt, total objektorientiert arbeiten, so wie es du aus Programmiersprachen wie Java, C-Sharp und so weiter gewohnt bist. Du kannst auch, wenn du willst, total funktional arbeiten, wie es vielleicht in Haskell oder wie heißt die andere? OCaml und so weiter. Oder generell ML-bezogene Sprachen bekannt ist. Oder du machst irgendeine Mischung, die dir halt genau zu dem Zeitpunkt, wo es du brauchst, so hilft, wie es am besten ist. Mhm. Und das ist halt das Spannende bei JavaScript. Das Ding ist dadurch, dass das so flexibel ist und so vielseitig verwendet werden kann, ist es ganz, ganz schwer, dort einfache Typenchecks zu machen. Weil du siehst, bei jeder Programmiersprache, die rauskommt, die Typisierung oder statische Typisierung und strikte Typisierung von Haus aus hat, siehst du, dass das Typsystem so, so stark verflochten ist mit den Mechaniken dieser Programmiersprache, was eben bei JavaScript nicht der Fall ist. Und TypeScript versucht, und das ist das Hauptziel von TypeScript, diesen Typ-Layer zu kreieren und evolutionär mit sämtlichen Herausforderungen, die so eine dynamische und flexible Programmiersprache wie JavaScript einem bietet, der Sparring-Partner zu sein für sauberen, selbstdokumentierten und stabilen Code. Hm. Macht das Sinn? Cool. Das ist, glaube ich, jetzt meine Introduction zum Vortrag später. Aber ja, also das ist eigentlich der Kern. Und 2012, wie es mir vorgestellt worden ist, ist es so verkauft worden, wie das ist jetzt endlich Java-Style-Syntax oder C-Sharp-Style-Syntax für JavaScript. Und ehrlich kennen wir mit unseren ganzen altbackenen, objektorientierten Programmierpatterns von der Gang of Four und weiß nicht was, so schreiben, wie wir es gewohnt sind, ohne uns mit der Programmiersprache tatsächlich auszusetzen. Und deswegen habe ich es auch sehr, sehr lang außer Acht gelassen, weil diese Art, wie mir dort ein Code verkauft worden ist, nicht zu dem gepasst hat, wie ich eigentlich JavaScript verwende. Und ich glaube, mittlerweile durch sehr viel Effort vom TypeScript-Team diese Programmiersprache an oder dieses Typsystem immer näher an JavaScript zu lehnen, an die tatsächlichen Use Cases für JavaScript zu lehnen, haben sie jetzt diesen Tip of the Iceberg gehabt, nicht? Also wo sie endlich diesen Punkt erreicht haben, wo Leute merken, hey, das hilft mir tatsächlich in der Art, wie ich JavaScript schreibe, besseren und stabileren Code zu schreiben. Und ich glaube, das ist gerade irgendwann im letzten Jahr passiert.
Aber wie ist denn zur Einordnung? Warst du zu der Zeit, als du TypeScript ein bisschen ignoriert hast, warst du vor JavaScript-Entwickler oder was hast du vorher entwickelt? Also kamst du im JavaScript-Umfeld und hast TypeScript ignoriert oder kamst du aus dem Java-Umfeld?
Ja, ich bin auch so jemand, der jede Programmiersprache schon mal in den Händen gehabt hat, auch beruflich. Ich habe aber, glaube ich, meine letzte Zeile Java habe ich 2006 geschrieben. Also ich sage immer, Java und ich haben vor 13 Jahren eine sehr schmerzvolle Trennung hinter uns. Wir reden nicht mehr miteinander. Es ist aber kurz, wenn wir sie auf der Straße sehen, dann erkennen wir uns und nicken uns zu, aber mehr machen wir nicht. Also ich komme aus dieser Welt der Java-Entwicklung, habe dann sehr viel .NET gemacht, habe dann auch C++ gemacht, war lange Zeit in der digitalen Bildverarbeitung, wo du halt sehr starke Bildverarbeitungsalgorithmen in Maschinencode geschrieben hast, sehr viel Memory Management machen hast müssen und die UIs in C-Sharp und .NET gemacht. Wie ich jetzt finde, so also ein bisschen war für mich damals ein bisschen eine tröge Arbeit. Da war einfach kein Spaß dabei. Hab dann, das ist jetzt eine sehr persönliche Geschichte, weil ich habe das gemacht und mir gedacht, okay, diese Bildverarbeitung und mit diesen Tools arbeiten kann ich jetzt für die nächsten 10 Jahre machen und so weiter. Hat mir nie wirklich Spaß gemacht, hab dann nebenbei immer so Webseiten gebaut, ne? Meistens so Komplettlösungen für irgendwelche japanischen Rollenspiele. Da bin ich dann am Wochenende da gesessen, hab durchgezockt, hab eben meine Guides geschrieben, hab die in einen Blog geschmissen, hab Webdesign gemacht, hab in diese Richtung halt gejagt. Bin aber draufgekommen, je mehr ich das mache, eigentlich finde ich diese Entwicklung an dieser Webseite spannender, als wie tatsächlich den Content dafür zu produzieren. Und habe dann so einen für mich sehr, sehr wegentscheidenden Anruf gekriegt von Nintendo. Die sind ja da in Groß-Ostheim, also nicht einmal so weit weg von hier, die mir gesagt haben, hey, wir finden eine Seite cool, wir finden das cool, was du machst. Wir würden gern für ein kommendes Projekt, das wir veröffentlichen, mit dir eine Fanseite machen. Du kannst da komplett entwickeln, wie du willst. Wir stellen dann Designer zur Verfügung, bau das auf, kreiere unsere Community, mache quasi so ein Projekt in diesem Webbereich mit dir an der Speerspitze. Haben wir dann probiert, ist total in die Hosen gegangen. Aber so richtig, also das war durch unterschiedliche Erwartungshaltungen an das Ding, was halt, das ist mit dem Launch ist gleich einmal in die Annalen der Geschichte eingegangen. Das ist was man vielleicht nicht machen hätte sollen. Aber für mich war es der entscheidende Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich mache das alles in meiner Freizeit. Klar, ich habe Computer Science Background, ich kann entwickeln und so weiter, aber nicht das, was ich tatsächlich gelernt habe, sondern was ich mir selber beigebracht habe. Hab dann mit einem Tweet mich bei einer Agentur in Linz beworben. Wie ist das gegangen? Nintendo wollte mich, also wollen sie mich auch oder so. Nicht? Das war halt so mein Bewerbungstweet und die haben mich dann tatsächlich genommen. und war halt dann wirklich, es war so 2010, 2011 rum, war dann in dieser Neufindungsphase als professioneller Webentwickler. Also quasi alles, was ich in den letzten 15 Jahren privat gemacht habe, weil ich halt wirklich schon seit den 90ern sowas mache, zum ersten Mal über Geld gekriegt dafür. Das war einmal eine nette Sache. Und ich habe halt gemerkt, hey, da gibt's ein Universum an Technologien und an Leuten und an Ideen, die ich total versäumt habe. Zu der ich aber super beitragen hätte können. Also ich habe in meiner Insel und in meinem Silo habe ich ständig solche Dinge für mich selbst entwickelt, habe die gleichen Erfahrungen gemacht, habe mich aber nie mit Leuten austauschen können. Und dann bin ich halt all in Webentwicklung gegangen, mit eben diese ganzen Vorträge und Blogging und der Working Draft, der mich angehört hat. Und war natürlich, wie 2012 TypeScript dann einmal bei so einem Meetup ums Eck gebogen ist, war ich dann halt so, also in meinem Stolz, jetzt Webentwicklung nach allen Regeln der Kunst zu leben, nicht halt absolut nicht offen für solche Dinge aus der Java-Welt, die versuchen, diese alten objektorientierten Patterns in mein neu gefundenes Hoheitsgebiet zu bringen. Nicht? Und von dem her kenne ich die ganzen Sachen natürlich nicht. Hab's aber für das, was ich da machen wollte, eigentlich nicht so wirklich braucht und deswegen auch schwer akzeptiert.
Und was war dann für dich so der Wendepunkt, dass du dann gesagt hast, okay, jetzt TypeScript, soll ich vielleicht doch mal eine Chance geben?
Das war wieder eine sehr persönliche Geschichte. Das war die Elternzeitfolge. Ja. Ich bin jetzt Vater seit 18 Monaten und war voriges Jahr bei uns heißt es Karenz. 3 Monate lang in Karenz, Elternzeit, zu Hause mit dem Kleinen, Full-Day-Dad, ne? War im Sommer, war wahrscheinlich die schönste Zeit, das darf ich nicht immer sagen, meine Frau sagt dann immer, ja klar, bei mir ist immer sauz wieder der Bub und macht mir meinen Tag zur Hölle und bei dir ist immer alles lässig für 3 Monate. Also das, ganz so ist nicht, also das sind halt kleine Kinder haben Phasen.
Wer weiß, sie hört ja wahrscheinlich nicht zu. Oder hört sie deine Podcasts, die du machst, deine Frau?
Dann kannst du es auch sagen. Das kann durchaus sein, dass sie das hört. aber tatsächlich eine wunderschöne Zeit gehabt. Aber ich habe jetzt sehr stark gemerkt, wenn du Fulltime-Dad bist, du hast für nichts anderes Zeit. Außer die 30 Minuten Mittagsschlaf, die er macht. Und ich habe diese 30 Minuten Mittagsschlaf dafür genutzt, dass ich immer irgendwas Neues lerne. Ich habe Projekt gelernt in der Zeit, ich habe TypeScript gelernt in der Zeit, ich habe mich vorhin mit Technologien auseinandergesetzt, die man in 30 Minuten pro Tag auch lernen kann. Da gibt es jetzt von mir eine These über Incremental Adoption, die genau auf dieses Ziel, dass man, wenn man neue Technologien, Frameworks, Programmiersprachen macht, die so zu lernen sein müssen, dass sie sich quasi in 30 Minuten am Tag ausgehen. Und habe halt gemerkt, hey, wow, ich bin gerade mit dieser Kombination React und TypeScript bin ich innerhalb von 30 Minuten so schnell, so stabil, nicht? Also das Ding ist ja das, ich habe nachher wieder Mindel wechseln müssen. Das heißt, ich habe alles vergessen, was ich am Vortag geschrieben habe und habe am nächsten Tag wieder hinschauen müssen und sehe, okay, cool, ich habe meine Typen dort, ich habe meine implizite Dokumentation dadurch dort. Ich kann wieder anfangen und kann wieder weitermachen. Nicht?
Aber wie viele Tage 30 Minuten würdest du denn einplanen? Weil ich meine, den Zeitraum kann man auch ganz gut noch dehnen.
Ja, sagen wir mal so, also ich war 3 Monate in Elternzeit. Ne? Tatsächlich hätte ich mal gesagt, ich glaube in 2 Wochen war ich auf einem Level, dass ich einen Vortrag bei uns im lokalen Meetup über das Thema halten kann, was ich nachher auch gemacht habe. Ja, cool. So auf die Art, wir haben nur einen Sprecher braucht, okay, dann der Baumgärtner macht es halt nicht und erzählt was er gerade beim Mittagessen gelernt hat. Und irgendwie dann Interesse gefasst dadurch und halt weitergemacht. Nicht? Und das Schöne ist halt auch bei TypeScript, das folgt ja auch sehr gut. Also das ist ja eine dieser Grund-Design-Prinzipien von TypeScript. Das Ding ist für JavaScript-Entwickler da. Das heißt, du kannst, wenn du JavaScript kannst, sofort anfangen und du kannst graduell und schrittweise und mit immer kleinen Häppchen deinen Code so verbessern und so annotieren und so verstärken, dass du nachher ein stabiles, solides Typsystem auf deinem Code drauf hast, das dir für die weitere Folge hilft, ohne dass dir wirklich im Weg steht. Das heißt, die Menge TypeScript, die du verwenden willst, bestimmst du. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste dabei und auch was diesen Boom gerade verursacht, weil Leute einfach einmal den gewöhnlichen JavaScript-Code hernehmen können, sagen, okay, passt, lieber Typ-Checker, lauf drauf, schau an, was ich alles falsch gemacht habe und es gibt die ersten Fehlermeldungen, die ersten Hilfen, die ersten Warnings. Und da bin ich aber noch in keinem Compiler Step drinnen, sondern das rennt tatsächlich über, also ich weiß nicht, ihr werdet jetzt wahrscheinlich Visual Studio Code verwenden, ne? Das ist der Built-in Visual Studio, also das ist ja auch so eine Genialität von dem ganzen Ding. Dadurch, dass es einen Editor gibt, der das Ganze so zugänglich macht, nutzen sehr viele Leute TypeScript, ohne es tatsächlich zu wissen oder bewusst zu aktivieren. Mhm. Einfach weil dieser Sprachserver dahinter ist, der einfach jeden Code einmal durchlaufen lässt und Feedback gibt dazu. Und das war, glaube ich, auch einer dieser genialen Schachzüge. Also mit der Popularität von Visual Studio Code und der Möglichkeit, diese Eingangsbarriere so niedrig wie möglich zu halten, kommt dieser ganze Entwicklerstrom, diesen ersten Schritt vom Bekannten ins Unbekannte so zugänglich macht. Und deswegen glaube ich, dass gerade im Moment so dieser absolute Hype rund um TypeScript entstanden ist. Zu Recht. Also es ist, man merkt, wir sind gerade in dieser Hype-Kurve, die kennt ihr nicht. Jetzt sind wir gerade bei diesem Punkt oben angelangt, wo schon die ersten anfangen, hey, so cool ist doch nicht. Es gibt doch ein paar Sachen, die eigentlich uns nerven oder nicht so funktionieren, wenn wir sie das gedacht haben. Und ich sag's eben, im nächsten Jahr gibt's dann wieder den großen Crash oder im übernächsten Jahr,
siehst wo Leute denn, wieder siehst weggehen. Du denn schon den Nachfolger? Siehst du schon den Nachfolger im Himmel, was das nächste Ding wird nach TypeScript in dem Bereich?
Schwierig. Es gibt ja mehrere Bewegungen jetzt da Richtung funktionale Programmiersprachen, die auf JavaScript entwickeln. Also Elm oder ReasonML sind da Dinge, die mir einfallen, die aber tatsächlich doch ein wenig sperrig sind, wenn du eben nur diese 30 Minuten am Tag Zeit hast, dass du was Neues lernst. Und vor allem bei ReasonML finde ich es ja so spannend, mit ReasonML kompiliert vorerst einmal auf OCaml und dann auf JavaScript, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist ein Compile-Step zu viel für das, was ich normalerweise akzeptiere. Mhm. Aber er erlebt gerade einen ziemlichen Boom. Nicht? Ich glaube, dass wir mehr so Compile-to-JavaScript-Sprachen in der Zukunft sehen werden. TypeScript wird dadurch hervorstechen, dass in Wirklichkeit JavaScript ist mit Types. Und das ist halt das Einzigartige dran. Solange Leute JavaScript schreiben, werden sie mit TypeScript ein Werkzeug haben, das sicheren Code schreiben können. Alles, was danach kommt, wenn man sich sprachtechnisch erweitern will, diese Sprachen werden ein ganz anderes Problem mit dem Beginn alleine haben. Das ist ja vielleicht auch so ein Punkt, um da nochmal einzuhaken. Also TypeScript war ja vor 6 Jahren, wie es veröffentlicht worden ist, da war das Ding ja noch, also da hat das Ding ja tatsächlich nur eine Programmiersprache mit dabei gehabt. Die war zwar sehr stark angelehnt an dem, was die Leute schon ausgedacht haben, was vielleicht irgendwann einmal ECMAScript werden könnte, aber wir Entwickler haben davon noch nichts gewusst. Also die Klassensyntax, die jetzt auch sehr populär ist und überall verfügbar ist in jedem modernen Browser, nicht? Das war vor 6 Jahren nicht zu denken. Mhm.
Du hast ja schon ein bisschen erzählt, deine Java-Liaison hat irgendwie 2006 aufgehört mit einer harten Trennung. Bei uns ist noch so, wir haben noch, wir sind polygam unterwegs und haben auch TypeScript und durchaus auch noch Java im Backend im Einsatz, aber diskutieren auch immer mal wieder oder sind jetzt eigentlich schon für uns zu einer Entscheidung gekommen, dass die nächsten Projekte und möglicherweise auch Refactorings von Java hin zu TypeScript auch im Backend halt gehen. Und was wir in der Diskussion relativ oft gehört haben, ist dann ja auch so, ja, Java ist ja typsicher und klar, TypeScript hat ja irgendwie Typen, aber typsicher, nee, also Java ist typsicher, aber TypeScript, das ist ja nicht typsicher. Was würdest
du auf sowas
antworten?
Das ist nicht einmal so falsch tatsächlich. Tatsächlich ist ja, TypeScript ist JavaScript und JavaScript ist nicht typsicher. Das heißt, es kann immer noch passieren, dass du irgendeinen Type-Error zur Laufzeit hast und dir das ganze Ding um die Ohren fliegt. TypeScript gibt dir nur einen extra Schutz zur Compile-Zeit für eine vermeintlich typsichere Welt. Das Ding ist nur so typsicher, wie es das du machst. Also wenn du wirklich jeden einzelnen Schritt deiner Applikation mit Annotations auszeichnest, dann bist du super typsicher. Wir haben umfangreiche Angular-App jetzt gerade laufen, auf die wir in Zukunft 200 Entwickler gleichzeitig entwickeln lassen. Da sind wir sehr, sehr stark typisiert, weil wir es auch brauchen. Nicht? Also mit jeder Schranke, die wir uns extra machen durch eine Typannotation, verhindern wir, dass irgendein Entwickler was missinterpretieren kann an der Schnittstelle, die dort ist.
Ja.
Und das funktioniert. Also dadurch haben wir implizit mehr Sicherheit und mehr Verständnis über den Code, den wir produzieren. Wenn irgendwas drunter in dem Mechanismus, den du dort hast, fehlt, weil die Typinformation drüber nicht passt, da kann der TypeScript noch auch nicht helfen. Das ist gerade zum Beispiel das größte Problem, was TypeScript mit diesen herunterladbaren Typannotationen für Definitely Typed hat. Definitely Typed ist dieses größte GitHub-Repo mit Community-organisierten Type-Annotations für populäre JavaScript-Bibliotheken, die mit einer separaten Versionsnummer zu der Versionsnummer des eigentlichen Frameworks laufen. Also du hast du React 16.8.3, ist das nicht die Typinformation React 16.8.3, sondern kann schon 16.8.7 sein, weil halt einfach da mehr Updates nötig waren, dass die Typ-Annotation passt. Und in den meisten Fällen ist es egal. In vielen Fällen kann es aber tatsächlich so sein, dass die Inner Workings anders funktionieren, wie das, was man auch als Typschicht drüberlegt. Und dann ist natürlich bitter, ne? Also das sind nachher Sachen, das ist ja gerade dieser größte Kritikpunkt an TypeScript. Wo aber auch interessante Nachrichten aus dem TypeScript Core Team kommen, die sagen, ja, also solche Dinge hast du nicht, wenn du von vornherein deinen Code mit TypeScript schreibst. Wo sie auch recht haben. Nicht? Also, ja. Also tatsächlich Bibliotheken, die in TypeScript geschrieben worden sind und dann an JavaScript Runtime und extra Typinformationen über NPM zur Verfügung stellen, nicht? Die sind bombensicher. Also da gibt's keine Beschwerden, dass da irgendwann einmal was geflogen wäre in der Vergangenheit. Ja. Meistens sind immer wirklich nur diese kleinen Dinge ganz, ganz unten, die halt ja Side-Effects haben, die vorher nie wer überprüft hat.
Aber wie ist da so deine Erfahrung mit vom Verhältnis, wo eben schon die Frameworks in TypeScript geschrieben sind und wo noch nicht, beziehungsweise wo das mit den Type Annotations passt? Also wie häufig rennst du da in deiner aktiven Entwicklungszeit wirklich rein in das Problem?
Also was ich jetzt gemerkt habe, ich muss immer unterscheiden zwischen den Sachen, die jetzt hauptberuflich Vollzeit machen und den Sachen, die in diesen legendären 30 Minuten pro Tag erledige. In Angular zum Beispiel habe ich nie Probleme gehabt. Angular ist nur ein spezielles Ding, weil die können vom Compiler gar nicht genug kriegen, weil da rennt ja nicht nur der TypeScript-Compiler drauf, sondern auch der Angular-Compiler und dann der Clojure-Compiler und der startet wieder einen Compiler. Also da gibt's ja Compiler-Chain mit vier verschiedenen Compilern, die vier verschiedene Sachen machen und Metainformationen zwischen den einzelnen Teilen hin und her schießen und für was auch immer. Tatsächlich muss man aber sagen, die haben ja eine Compiler-Welt sehr, sehr gut im Griff und das ist sehr solide und da ist tatsächlich bis jetzt uns noch kein Typ-Error passiert. Wir verwenden aber zum Beispiel HighCharts, das ist so eine Charting-Bibliothek auf D3 basierend, die nur durch Community-Type-Annotations in TypeScript verwendbar ist. Da presselt es ständig. Also da haben wir schon sehr, sehr viel nachfixen müssen, einfach nur, weil wir gemerkt haben, okay, das, wie das drunter funktioniert, ist auf jeden Fall nicht das, wie das Layer drüber ist. Tatsächlich hätte ich jetzt einmal gemeint, je nischiger die Bibliothek ist, umso weniger Updates gibt es für diese Typinformationen dort, umso mehr kann es passieren, dass du Probleme hast. Weniger bei Sachen wie React zum Beispiel, wo ständig aktualisiert wird. Also die Versionsnummern bei React schießen ja doppelt so schnell nach oben wie die Versionsnummern von der eigentlichen Bibliothek. Da sehe ich jetzt die Probleme nicht ganz so stark. Da geht es eher darum, okay, wenn du den neuesten Shit ausprobieren willst, dann begibst du dich aber bewusst auf ein experimentelles Terrain. Da kann es natürlich dann sein, dass einmal die Sachen nicht so sind, wie man es gern hätte. Was mir da immer noch fehlt, ist zum Beispiel, dass du Kind-Elemente genau definieren kannst, aber das kommt auch irgendwann. Also, ja.
Sehr gut. Aber ist es denn so, dass du noch aktuell deine 30 Minuten auch noch beibehältst pro Tag?
Ja, ich bin Pendler mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Sind auch super 30 Minuten gerade im Moment.
Was waren die letzten Dinge, die du in deinen 30 Minuten so gecheckt hast? Oder was sind so die aktuellen Themen?
Ich verbringe gerade sehr viel Zeit mit Next.js. Kennt ihr das? Das ist eben so, also für mich immer das fehlende Framework für React. Also React ist halt nur diese coole Bibliothek. Ne? Next gibt da das Framework dazu. Und ja, mit dem code ich halt so Hobbyprojekte. Also das ist gerade im Moment sehr viel Zen-Coding zum Entspannen. Also da bin ich eher, also nichts Aufregendes tatsächlich, leider Gottes, sondern eher wirklich so, ja, wieder mal so eine nette, einfache Website machen und mich sehr freuen, dass die Dinge nachher so flott über den Äther rennt. Ja. Mhm.
Und du begrenzt dich auf die 30 Minuten oder sind das auch manchmal mehr? Weil wenn ich auch noch was werden, alles irgendwie nebenbei machst, stelle ich mir irgendwie dann am Ende doch schwer vor.
Es werden sehr schnell Minuten. Sehr viel mehr. Ja, es ist, also das geht rasant.
Ja.
Na tatsächlich.
Das heißt schon, also du hast Spaß auch in deiner Freizeit einfach jedes Mal den Themen hinterher zu rennen. Und
ja, also tatsächlich ist das bei mir mittlerweile so. Also ich habe keine anderen Hobbys gerade im Moment. Das ist eh fast ein bisschen traurig. Also jetzt gerade war Oscar-Zeit und Oscar-Filme schauen und so weiter ist ein großes Hobby. Aber ohne die, also außerdem, es gibt unseren Webentwickler-Podcast, es gibt zwei Webentwickler-Meetups, die ich organisiere, es gibt eine Webentwickler-Konferenz, die ich organisiere. Dazwischen mache ich dann noch Artikel und Vorträge etc. Also es dreht sich schon sehr viel rund um das Thema. Aber es macht ja Spaß. Nicht? Also es ist halt Berufung, nicht sozusagen.
Das ist cool. Ja. Aber man kann dir auf jeden Fall sehr gut zuhören bei dem, was
funktioniert
du,
das? Also, bei dem, was das du ist erzählst. Immer,
ja,
das ist immer für mich so gut, dass wir das jetzt machen. Es funktioniert dann wahrscheinlich beim Vortrag einfacher nachher dann. Das ist jetzt so das Warmreden. Nicht?
Ja.
Ich mein,
ja. Das ja, ist deswegen ja kommt, glaube ich, auch so wenig Nachfragen. Man sitzt einfach da und hört interessiert zu. Es ist sehr gut.
Aber das mit den halben Stunden finde ich auf jeden Fall auch interessant. Also was ich oft auch mache oder was ich mir angewöhnt habe seit einem halben Jahr ist oft, also bei mir ist das, weil ich weiß nicht, wann deine Zeit ist, wenn du jetzt sagst, du pendelst, machst wahrscheinlich viel im Zug oder wenn du unterwegs bist. Ich mache es oft morgens vor der Arbeit. Also bei mir ist so die Zeit meistens vor der Arbeit. Da ist jetzt nicht nur Coden, aber generell, ich mache auch Musik. Dann mache ich entweder Musik oder Coden sind eigentlich meistens meine Dinge, die ich da tue. Aber ich habe auch das Gefühl, bei mir ist es nicht hart eine halbe Stunde, aber manchmal auch bis zu einer Stunde oder so, je nachdem, wie lange man Lust hat und ob dann doch mal ein Meeting auf der Arbeit ist. Finde ich auch so, gerade dieses Regelmäßige ist schon extrem, also bei mir ist es nicht so, dass ich sage, okay, die Blöcke sind so kurz, weil ich in der kurzen Zeit, also ich tue nur Dinge, die ich in so kurzer Zeit lernen kann, sondern bei mir ist eher so halt Dinge, an denen ich einfach regelmäßig arbeiten will, so, also irgendwie, wenn man eine Dreiviertelstunde, eine Stunde Zeit hat.
Ja, die 30 Minuten sind ja nur ein Richtwert in dem Sinne. Also das ist eher so die eine willkürliche Einheit, mit der man die Knappheit der Investition messen kann vielleicht. Aber ja, also wie gesagt, irgendwie, wie der Dennis schon gesagt hat, oder angemerkt hat, das wird sehr schnell mehr. Da gehen dann die Abende halt auch hier und da drauf. Aber
ja, durchaus.
Ja, ist ja cool. Ich meine, wenn man so viel Spaß dran hat. Und wenn man sagen kann, ne, dass Beruf und Berufung in eine ähnliche Richtung gehen, hast du auf jeden Fall das Richtige gefunden. Ne?
Schön. Ich habe noch eine Frage und zwar, was denn dein so coolstes Lieblingsfeature an TypeScript ist oder deine, was so, wo du denkst so, boah, wie cool ist das denn? Das würde ich am meisten vermissen, wenn es das nicht gäbe.
Ah, schwierig. Also ich hätte fast gesagt, also hätte die Frage noch vor einem Dreivierteljahr gestellt bekommen, wär's ganz klar Conditional Types gewesen, weil man mit denen so eine Dynamik in der Typgenerierung erstellen kann. Also du kannst ja dadurch, dass das TypeScript generisch und strukturiert ist und diese Conditional Types noch dazu hat, betreibst ja du oft Metaprogramming, dass du halt dir ein Set an Basistypen zurechtlegst, die du nachher beliebig mit den eigentlichen Typen füttern kannst und du mehr Typinformationen gratis rauskriegst dadurch. Also das ist ja ein ganz spannendes Konzept. Und tatsächlich ist es aber so, dass ich viel damit herumgespielt habe und ein wenig herumgenördet habe und solche Sachen damit. Der praktischere Nutzen aber ist sehr minimal. Wenn du mal das Set hast, ist gut. Das hilft dir vor allem dann, wenn du Sachen annotieren musst, für die es noch keine Typinformationen von Haus aus gibt. Das, was mir aber tatsächlich im täglichen TypeScript-Schreibleben am meisten hilft, sind die Möglichkeit, Union- und Intersection-Types zu machen. Also die Möglichkeit, Typen aus der Verbindung oder Überschneidung anderer Typen zu generieren. Und da kannst du dann dadurch, dass das TypeScript diese extrem gute Typinferenz hast, das heißt, die erkennen einfach anhand, wie du Code schreibst, was das für ein Typ haben muss, ne? Kann das von Haus aus durch ohne Extraaufwand Weichen stellen bei dir im Code, dass dir mehr Informationen und mehr Intelligenz zu dem gibt, was du gerade schreibst. Also es gibt noch im Vortrag ein Beispiel dazu, wo man einfach schaut, okay, Ich habe zum Beispiel einen Typ, da brauche ich entweder den Wert oder das Resultat von zwei Werten, die ich verglichen habe, oder eine Funktion, damit ich nachher diese Werte miteinander vergleichen kann. Entweder das eine oder das andere. Niemals beides, weil entweder ich habe den Vergleich schon gemacht oder ich will den Vergleich erst machen. Und das kann man ganz, ganz schön mit Union Types sagen, dass man sagt, okay, anstatt einen Typ zu machen, der beide Werte drinnen hat, mache ich zwei Typen, die ich nachher miteinander verbinde. Und sage, sämtliches ist gültig, aber so wie ein Property vorhanden ist, bin ich auf jeden Fall in diesem Subset und bewege mich nur mehr in diesem Subset und kann das andere komplett ignorieren. Und das sind Dinge, die mir tatsächlich beim täglichen Schreiben am meisten helfen. Vor allem, wenn ich für sehr komplexe, also wie es oft so in JavaScript ist, du machst halt eine Funktion mit einem Parameter drin und du hast dann ein fettes Config-Objekt rein und drinnen machst du die ganzen Checks, ob irgendwas passt oder nicht. Mit dem kann man tatsächlich seine Schnittstellen sehr, sehr schön und sauber annotieren, sodass man am Tag drauf noch draufkommt, was man eigentlich damit gemeint hat. Und das ist eigentlich das Feature, ohne dem ich fast nicht mehr TypeScript schreiben möchte. Wenn ich wirklich dieses eine pinpointen sollte. Es gibt da ein paar Features, die möchte ich so schnell wie möglich weg haben aus dem Standard. Die gibt es auch, aber sonst, ja, das ist eigentlich genau das man am meisten quält. Und die Möglichkeit, JSX zu schreiben. Also ich habe lang gebraucht, zu checken, dass TypeScript einen vollwertigen JSX-Compiler drinnen hat. Das habe ich auch lange nicht gewusst. Und der ist ziemlich cool. Vor allem den kann ich beliebig konfigurieren. Da brauche ich nicht irgendwo in einer Webpack-Config Properties ändern oder so. Ne?
Welche Features wärst du denn gerne los?
Decorators.
Was machen die?
Das sind in Java sind es Annotations. Ne? Das ist so dieses Add-Zeichen mit einem bestimmten Namen, mit dem man gewisse Bereiche seines Codes mit mehr Informationen auszeichnen kann. Sehr, sehr häufig genutzt in Angular, nicht, wo du halt diesen Add-Component-Decorator auf einer Klasse hast und dann wird aus dieser Klasse ja vollwertige Component, aber tatsächlich so, wie es meistens genutzt wird, mit einigen löblichen Ausnahmen, erzeugt es nur unruhigen Code. Erstens einmal, das Feature wird jetzt schon seit 2,5 Jahren diskutiert vom TC39-Konsortium, ob man das überhaupt irgendwie sinnvoll in einem Browser implementieren kann oder ob sie es gleich bleiben lassen sollen. Tatsächlich vermischt man aber zu Klassensyntax dann meistens die plain old JavaScript Objects, weil man das in der Klasse sowieso nicht ausdrücken kann, was man in einem JavaScript Object machen will. Irgendein Argument habe ich nur gehabt, das ist mir jetzt auch gefallen.
Ich doch auch schon.
Ansonsten. Ja, nein. Also für mich, ja genau, das letzte Argument, jetzt weiß ich es wieder. Das Ding kann aber eigentlich auch mit einer einfachen, simplen Funktion erledigt werden. Es gibt einfach keinen Grund, warum das ein Decorator sein muss, nicht einmal optisch besser, als wie einfach eine Funktion zu schreiben, die genau das Gleiche tut. Und von dem her, also Decorators, raus damit, braucht kein Mensch.
Weg damit. Was ist denn mit Mixins?
Mixins, das ist zum Beispiel eins von diesen Konzepten, die lange nicht verstanden habe, warum man es überhaupt braucht. Aber tatsächlich wird ja auch nur Mehrfachvererbung irgendwie realisiert damit oder versucht zu realisieren. Du poppst halt zwei Objekte zusammen damit. Ah, weg damit. Also das sind auch so Dinge, die kann JavaScript durch Bildentwickeln eigentlich eh schon gut selbst. Nicht? Also wenn du von Objekten Features draufpappen willst, ja, dann machst du ja der Object Assign mit zwei Objekten und gut ist, ne? Gut, im Prototypen, in der Prototypenkette hast du noch Probleme, aber hey, das kriegt irgendein Bild in API hin. Ja, also im Mixins sind auch so ein Ding, da hat man viel experimentiert und ich glaube, dass man das alles nicht wirklich braucht. Enums ist zum Beispiel auch so ein Thema, wo ich geteilter Meinung bin. Ob man es jetzt braucht oder nicht. Manchmal sind es ganz, ganz hilfreich. In den meisten Fällen reicht mir Union Type mit Strings und ich habe genau den gleichen Benefit in dem, wie ich typisiere und Typen schreibe.
Ja, das stimmt.
Die gleiche Diskussion hatten wir nämlich, glaube ich, auch, als ich letztens Enums auch genutzt habe und der Sebi gleicher Meinung war, dass man das auch eigentlich nicht bräuchte. Interessant, ja, cool. Aber hören wir, oder gibt's noch, habt ihr noch Fragen zu TypeScript grundsätzlich?
Herr Moderator, wir sind in der Zeit.
Wir haben noch ein paar Minuten haben wir noch.
Ja. Ja, aber sonst haben wir auch gleich auch noch Pick of the Day und sowas. Wir haben ja noch ein paar Schmankerl vorbereitet. Ne? Aber ich meine, wir wollen ja nicht mit den negativen Dingen aufhören, die wir irgendwie rausschmeißen wollen bei TypeScript. Also, gibt es da noch so einen Bit aus deinem Vortrag, wo du denkst, den haben wir jetzt gar nicht da sind wir gar nicht hin, aber das willst du auf jeden Fall unseren Podcast-Hörern auch noch teilen und nicht nur unseren Meetup-Hörern oder Meetup-Teilnehmern vorenthalten?
Ich möchte vielleicht noch ganz kurz eine Sache erwähnen, die, glaube ich, von jedem genutzt wird, der TypeScript verwendet, aber die oft in der Diskussion runterfällt, weil es so selbstverständlich ist. Das ist, dass TypeScript ja selbst jetzt nicht diese unglaublich wunderschön gestaltete Programmiersprache ist, die jetzt sämtliche Fehler einer alten Programmiersprache ausmerzen soll, sondern dass TypeScript nur ein Weg ist, exzellentes Tooling zu schaffen. Das ist, glaube ich, ein Punkt, der in meinem Vortrag nachher, den ich sehr, sehr lang diskutieren werde. Anders Heilsberg, der Erfinder von TypeScript, nicht? Der ist bekannt für C-Sharp, für Turbo Pascal und Delphi und so weiter. Böse Zungen behaupten, der hat ja noch nie wirklich eine saubere Programmiersprache gemacht, weil Turbo Pascal und Delphi halt, ja, die Object, also Delphi war nachher die Object Pascal Variante von Turbo Pascal, und Turbo Pascal war eine leichte Änderung vom Original Pascal, und C-Sharp ist sowieso nicht ein Java-Klon gewesen damals, war es zum großen Teil auch. Aber was in Anders Heilsberg seine Programmiersprachen immer begleitet haben, war, von der ersten Sekunde weg mit dem ersten Turbo Pascal Compiler, war, dass die Werkzeuge dazu exzellent waren. Also ich kann mich erinnern, ich habe Turbo Pascal selber in der Schule gelernt, das war schon selbstverständlich, dass du speicherst und das Ding kompiliert und kann ausgeführt werden. Das dürfte in die Anfang der 80er Jahre ein Novum gewesen sein. Tatsächlich hat das immer geheißen, du schreibst, dann kompilierst 10 Minuten, dann ladst du 10 Minuten und dann führst du das aus und hoffst, dass du keinen Fehler gemacht hast. Nicht? Aber dieser Rapid Development Cycle, den du gehabt hast, der war ein Novum. Delphi mit Object Pascal war tatsächlich unter Windows 3.1 eine Möglichkeit, mit einem grafischen Editor UIs zu machen für Windows 3.1, wo ich nur mit der Wiener API in C++ versucht habe, dass ich meine Pointer und Structs durch die Gegend schleife und solche Sachen. Und C-Sharp genauso. Also C-Sharp war tatsächlich ein billiger, unter Anführungszeichen, Java-Klon, aber das Tooling dazu, was Visual Studio bietet und was für Werkzeuge du gehabt hast, dass du schnell Applikationen machen hast können, vor dem träumt die Java-Welt heute noch, trotz IntelliJ und Konsorten. Und genauso ist es bei TypeScript. Also TypeScript war von Anfang an gedacht als Programmiersprache, zu der es exzellentes Tooling gibt. Deswegen auch diese ganz, ganz starke Verbindung zum Visual Studio Code Team. Einfach als gemerkt haben, okay, das ist nur dieser Bestandteil, der uns noch fehlt, um das Ding perfekt zu machen. Nicht? Und deswegen auch TypeScript als Standard für alle JavaScript-Infos, die man in Visual Studio Code kriegt, weil das Tooling bei seinen Programmiersprachen einfach so exzellent wichtig ist. Ja. Und das nehmen wir tatsächlich aber immer für selbstverständlich her. Also ja, ne, cool, jetzt haben wir endlich einen Editor, der wie Eclipse vor 15 Jahren funktioniert hat, so oft wird. Was das aber eigentlich bedeutet und was du für Möglichkeiten dadurch hast, dass du in Eclipse auch nicht gehabt hast eigentlich, das unterschätzt man oft nicht. Also ja. das Tooling ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil von dem Ding.
Aber wenn du jetzt sagst Tooling, das heißt, ich höre jetzt raus, du bist auf jeden Fall auch auf Visual Studio Code, wenn du TypeScript entwickelst. Also zumindest bei mir ist immer so, ich bin ein bisschen hin und her gesprungen zwischen IntelliJ, also WebStorm, und Visual Studio Code, und jetzt gerade vor 3 Wochen bin ich wieder von Visual Studio Code zurück auf WebStorm gesprungen. Gerade, also so einfache Dinge habe ich manchmal das Gefühl, bei Visual Studio Code entweder nutze ich es falsch, oder gerade sowas wie Refactoring, Renaming von Funktionen in meinem gesamten Code, habe ich immer das Gefühl, sind in Visual Studio Code irgendwie noch ein bisschen buggy. WebStorm macht es gefühlt sehr gut, genauso wie Usages von Funktionen zu finden, also gerade wenn sie irgendwie Interfaces haben und irgendwie die Usages der Base-Funktionen zu finden, da habe ich immer so das Gefühl, so irgendwie ist der Visual Studio Code nicht ganz rund. Ich mache super oft Search in Whole Project, um irgendwas zu finden, und denke so, das kann es doch eigentlich nicht sein.
Na, du hast, also da ist schon was dran. Man darf nicht unterschätzen, dass die Typen von IntelliJ, die eben diese IDEA und WebSum und so weiter machen, die haben dieses Indizieren von Code drauf. Also die sind da top. Das ist ja eher eine USP. Das macht ja auch so schnell keiner nach. Zu dem Preis, dass du halt dieses Monstrum, möchte ich das nicht nehmen, aber du hast ja halt dieses Schlachtschiff von IDE nachher, das einmal auf 4 Cores einmal 3 konstant belegt und noch, keine Ahnung, was der externe Festplatten zu Memory swappen brauchst und solche Sachen, ist jetzt übertrieben, aber du weißt, was ich meine. Nimmst halt dafür in Kauf, nicht? Also ja, findet's besser.
Also ich weiß nicht, was ich besser finde. Also deswegen sage ich, ich springe mal hin und her. Ich glaube, hätte ich niemals WebStorm genutzt, würde mich gar nicht so stören mit dem Refactoring und so. Aber wenn man so Kleinigkeiten mal in WebStorm hatte, jetzt bin ich gerade wieder auf WebStorm. Wenn wir vielleicht nächsten Monat unseren Podcast machen, weiß ich nicht, wo ich dann wieder bin.
Visual Studio Code ist halt der Editor. Ja. Ich bin mir nicht sicher, weil ich schon lange nicht mehr verwendet habe, ob nicht Visual Studio, also die Vollversion, ob die das nicht eher sogar drauf hat, weil halt dort wirklich dieser ganze IntelliSense Schmunzens nur dabei ist, der halt in Visual Studio Code über diese Language Servers erledigt wird. Das heißt, so gut wie dein Language Server in Visual Studio Code ist, so gut ist nachher sind nachher deine Refactoring-Möglichkeiten. Und das, was in TypeScript passiert, für Visual Studio Code, aber auch bei dem Plugin für Sublime Text oder bei dem Plugin für Atom oder so weiter, rennt alles auf dem gleichen Server, sind die Möglichkeiten überall die gleichen in Wirklichkeit. Also wie es einen Menüpunkt dafür gibt. WebStorm macht es halt selbst nicht und investiert halt dort auch entsprechend viel Zeit und Energie darin. Aber da hast du absolut recht. Ich meine, du vergleichst aber auch wirklich die Creme de la Creme der Entwicklertools, deswegen sind sie ja so populär.
Ja. Ich will auch mich gar nicht für das eine oder das andere aussprechen, aber nur mal nochmal deine Meinung einfach so ein bisschen interessiert. Und
ich glaube, es ist ja viel Geschmackssache. Also ich habe schon lange nicht mehr mit einer Idee gearbeitet. Ich konnte aber nicht wirklich sagen, warum. Wahrscheinlich, weil ich so hektisch bin, nicht? Weil ich einfach ich muss coden, nicht? Und dann in Wirklichkeit geschwind Sublime Text starten, weil der ist am schnellsten immer noch und hoffen, dass ich dort irgendwas zustande bringe, nicht? Und
das ist auch ein Ansatz.
Ja.
Ja, cool. Ich bin sonst aber, Stefan hat eigentlich alle meine Fragen beantwortet, die mich irgendwie interessieren. Brennt euch da irgendwas auf der Zunge?
Nee, hatte, ohne dass ich das gefragt habe, schon alles beantwortet.
Ja, sorry für diesen Monolog da die ganze Zeit. Aber das ist halt, wenn man mir einmal so einen Schubs gibt, dann, ja wie gesagt, also auch nachher bei Meetup bitte einfach mal Stopp sagen. Das ist gar nicht so schlecht, sonst vergeht die Zeit so schnell.
Ja, du hattest uns ja vorgewarnt, dass du quasi dann, wenn man dich einmal angestoßen hast, dass es dann...
Ja, ja.
Aber ich fand es auch sehr, sehr spannend. Ich habe das meiste, glaube ich, sogar verstanden.
Jetzt muss ich ganz kurz fragen, was machst du, wenn du nicht Webentwicklung machst? Oder? Was
machst du? Ich bin Podcast-Berater. Ich bin hier so ein bisschen unser interner Agile-Coach und mache so ein bisschen Organisationsentwicklung, teilweise ein bisschen Scrum-Master-Sachen, so in der Richtung.
Gute Seele.
Genau.
Die Nanny.
Genau, ich bin der Entwickler, Erziehungsberechtigte.
Nee, also ich leite
immer aufpassen, dass brav typisieren und so, ne? ich leite die ganzen Retrospektiven hier und so weiter, so dass die ganzen Sachen kümmere ich mich hier. Genau, und eben auch den Podcast.
Yeah.
Dazu gehört unter anderem auch geschickte Überleitungen machen, so wie jetzt von dem Themenblock hin zu unserem beliebten Segment Pick of the Day, was wir dir vergessen haben anzukündigen vorher. wir schmeißen dich mal ins kalte Wasser und hoffen, dass dir was einfällt.
Aber du kannst mir erzählen, was das ist, oder?
Pick genau, of the Day. Genau, hatte ich gerade vor.
Ach, danke. Super.
So viel zu dem Moderator. Und zwar, es haben wir uns nicht ausgedacht, aber ich finde das eine ganz nette Sache. Das ist einfach, stellen quasi eine Sache vor, die wir aus irgendeinem Grund cool finden. Das kann alles Mögliche sein. Das sind Fabi hat meistens irgendwas Technisches dabei, hat eine gute Liste.
Also zumindest hat er seit letztem Mal meinte er hier immer ganz technisch auftreten zu müssen. Pick of the Days.
Ich will nur technischer als der Dennis sein. Das ist meine einzige. Ich will nicht technisch auftreten.
Das würde ich schon noch irgendwann einholen, was du letztes Mal gesagt hast. Achso, nee, du warst noch im Erklären. Ich habe nicht richtig zugehört. Ich habe dir nur das Mikrofon entrissen.
Also Stefan, du hast jetzt im Endeffekt, wir vier sagen jetzt, was wir gut finden und du hast danach Zeit, dir auch noch etwas zu überlegen. Musst aber nicht, wenn dir nichts einfällt.
Ich denke schon sehr scharf noch.
Okay, drüber. Also wir reden langsam, dass du Zeit zum Überlegen hast.
Alles klar. Fabi, fang mal an heute.
Ich fange heute an.
Ja, leg mal die technische Messlatte so hoch, wie du möchtest.
Aber ich muss ja nur...
Lass ein bisschen Luft unten drunter, damit
ich wollte gerade sagen, mein Ziel ist ja eigentlich immer, über dir zu sein. Und dann ist es natürlich nicht schwieriger, wenn ich jetzt anfangen muss.
Ja, obwohl, wenn du, ich meine, kannst auch was sehr nicht-technisches.
Nimm das Technischste, an was du denken kannst.
Ich gebe einen Tipp ab, der noch viel besser ist als ein Tipp, den ich schon vor ein paar Folgen abgegeben habe. Und zwar habe ich vor einigen Folgen das Tool Medis als Pick of the Day gehabt, also ein GUI-Tool, um auf meinen Redis zu kommen und da so ein bisschen mehr anzugucken, was gibt's da für Keys und im Endeffekt nicht immer nur die CLI nutzen zu müssen. Und seit gestern bin ich ein bisschen am Nutzen von Tableplan Plus, also das führt im Endeffekt, wenn ich Mac-User bin, mein SQL Pro, mein Medis und auch Dinge für andere Datenbanken wie Cassandra, MongoDB und sowas, alles in einem Client zusammen und ja, ich kann da schön alle meine Datenbanken, meine Caches organisieren und brauche nur ein Tool und muss nicht für jegliches jegliche Datenbank oder Cache ein anderes Tool aufhaben. Dennis.
Ist das technischer als deins, Dennis?
Was ist denn deins?
Aktuell ist es noch technischer, ja.
Aktuell?
Nein, aktuell heiße ich...
Oder brauchst du noch Zeit zum Überlegen?
Dann ja, ich muss noch überlegen. Ich habe noch keins. Ich muss dazu sagen, vor der Podcast-Folge gesagt, wir müssen darauf hinweisen, dass wir damit, Stefan ein bisschen Zeit hat, sich vorzubereiten. Und ich selbst habe die Zeit natürlich nicht genutzt und bin noch unvorbereitet. Aber mir fällt noch was Gutes ein.
Lass mir noch ein bisschen Zeit. Dann Semi, kriegst du dich rein und bin ganz inspiriert von Dennis. Und zwar war ich bin eigentlich mal in mich gegangen und habe drüber sinniert, was esse ich eigentlich? Und da ist mir aufgefallen, dass ich ja seit einem Jahr oder so eigentlich daheim meistens selbstgemachtes Müsli esse. Und zwar selbstgemacht.
Selbst?
Also ich mach's nicht selbst, aber meine Mama macht mir das.
Ich wollte gerade
immerhin.
Es ist selbstgemacht. Es ist ein selbstgemachtes Müsli.
Jemand hat es selbst gemacht.
Ja.
Und ich esse es selbst. Und
vielleicht ja,
das schmeckt ganz fantastisch.
Stefan, der Dennis ist unser Müsli-Mann. Der isst jeden Mittag nichts anderes außer Müsli, um das ein bisschen in den Kontext zu ziehen.
Ja, aber ich meine, also mit Milch und Joghurt. Ne?
Ja, ja.
Okay. die trockene Basis, okay.
Seitdem er 7 Jahre alt ist, isst er nichts anderes mittags. Dennis, du wolltest aber darauf antworten, es tut mir leid.
Ich wollte noch kurz Details zu Müsli.
Also, dachte ich mir, dass dir das gefällt.
Was da drin ist und so weiter. Nein, ganz tatsächlich, meine liebenswerte Frau macht auch ab und zu selbstgemachtes Müsli für mich. Erstaunst du, ne?
Ja.
Aber das ist halt...
Sie sowas tut für dich.
In den Mengen kann man das halt nicht produzieren, in denen ich Müsli esse. Von daher, für mein alltägliches muss ich auf Gekauftes zurückgreifen.
Und wie oft isst
du denn ein Müsli, sagst du?
Ich? Ja. Jeden zweiten Tag als Abendessen.
Okay, das ist auch komisch. Aber jetzt kommen wir zu deinem Pick of the Day.
Aber ihr wundert
selbstgemachtes Müsli.
Ich wollte sagen, ihr wundert euch, dass ich was Technisches beim Pick of the Day sagen will, nachdem ihr immer solche Dinge raushaut.
Okay, also das heißt, dein Pick war jetzt, das selbst zu machen, weil es besser ist als gekauftes.
Ja.
Definiere besser, noch schnell. Leckerer oder einfach?
Mit Liebe gemacht. Nee, es schmeckt, also mir schmeckt es am besten von denen, weil das, ich weiß ja nicht so genau, wie es gemacht wird, aber es ist nicht ganz so trocken und so.
Können wir deine Mama fragen, wenn wir eins haben wollen? Oder wie kommen wir da jetzt ran?
Ja, die kann man fragen. Okay. Die macht das gerne für euch.
Die Nummer ist in den Shownotes, oder?
Die hat lange nichts mehr. Hört ihr die Podcast? Nee, ne?
Die hört nicht den Podcast.
Der Mario will das Mikro haben. Ich glaube, er möchte nicht, dass ihr weiter über mich redet.
Ich weiß.
Ja, aber sie hat uns lange nichts mehr gekocht.
Das ist richtig. Sebis Mama hat echt lange Zeit uns immer mit leckeren Sachen versorgt. Das ist lange nicht passiert. Da ist irgendwas...
Also ich finde, du musst uns zumindest das Rezept besorgen, Sebi, weil sonst ist das kein sehr, sehr hilfreicher Punkt für unsere Hörer. Weil Müsli von deiner Mama werden sie sonst wohl kaum bekommen können.
Ja, okay.
Also vielleicht kannst du deine Mutter das Rezept, zumindest ein Rezept rauszusuchen,
okay, was wir dann gerne
in die Shownotes posten können.
Das Rezept oder die Telefonnummer von ihr. Ja.
Ich hoffe sehr, wenn deine Mama das hier ein Rezept zur Hand hat.
Okay, Mario, du hast das Mikro. Hast du auch ein Pick of the Day?
Ich habe das Mikro und ein Pick.
Wow.
Ich knüpfe ein bisschen an an das, was ich letzte Woche hatte. Stimmt sogar. Normalerweise stimmt es nicht, aber letztes Mal. Nämlich ein Artikel, den ich verlinken werde in Ars Technica über auch wieder ein KI-Thema. Und zwar eine Forschungsgruppe, die quasi Deepfakes für Texte erstellt hat. Und die so geschockt waren von den Ergebnissen, dass sie das nicht komplett publiziert haben, weil sie gesagt haben, das ist, lässt sich super leicht missbrauchen für alle möglichen Sachen. Na, keine Ahnung, Fake News und so weiter waren ja im letzten Jahr großes Thema, aber halt auch sowas wie Produktbewertungen, sonst was. Und da sind ein paar Texte auch verlinkt, die diese KI erstellt hat. Das scheint so zu funktionieren, dass du dem quasi so ein Prompt gibt's, ne? Also gibt's ihm vor, hier schreib über folgendes Thema und dann läuft sie halt los und die hat wohl so eine ungefähr 50% Success Rate von Sachen, die dann einigermaßen vernünftig auch rüberkommen und das ist echt ziemlich freakig. Also muss natürlich, also wie gesagt, es muss immer noch ein Mensch dazwischen geschaltet werden, der das Ganze dann so ein bisschen filtert und sagt, ja okay, das macht irgendwie Sinn, das macht keinen Sinn. Aber es ist echt, fand ich ausreichend freakig, um es weiterzuempfehlen. Also gerade diese Textausschnitte, so das eine, ich weiß nicht mehr ganz genau.
Kannst du da vielleicht mal Podcast-Rezensionen eingeben und mal die guten rausfiltern und einfach über iTunes und Non-Page?
Ja, wie gesagt, sie haben es nicht komplett öffentlich gemacht, dass man es selber benutzen kann, glaube ich.
Dann sind wir doch wieder angewiesen auf Rezensionen von unseren Hörern.
Ja, ich habe es nicht verstanden. Was? Also das wäre ein Text.
Wie sagt man denn das?
Ich war noch gedacht.
Erinnerst du dich, in der Schule hat man manchmal so eine Aufgabe bekommen, hier, du kriegst irgendwie drei Wörter und denk dir dazu eine Geschichte aus.
Ah, okay.
Und so ähnlich funktioniert das quasi. Du gibst dieser KI ein bestimmtes Thema vor und sagst, schreib zu diesem Thema einen Artikel, der so und so lange ist. Und die reichert das halt dann auch an, entsprechend mit irgendwie, ich weiß leider nicht mehr ganz genau, ich hätte es mir vielleicht vorhin nochmal durchlesen sollen, habe ich auch nicht gemacht. Es ging irgendwie um, dass angeblich Einhörner irgendwo in Südamerika entdeckt worden wären, und die hat dann halt auch so Fake-Zitate von irgendwelchen Wissenschaftlern angebracht und irgendwie genau das Gebirge benannt, wo die gefunden worden sind und so. Also einfach nur ein völlig unsinniger Writing-Prompt letztlich, aber der Text, den sie dazu geschrieben hat, ist ziemlich überzeugend. Also formell einfach wirkt so wie was tatsächlich jemand geschrieben haben könnte.
Mhm. So. Cool.
Dennis? Jetzt habe ich es verstanden, danke.
So, fragen wir erst Dennis oder fragen wir erst Stefan? Ich guck mal in die Augen.
Wem zuerst was eingefallen ist.
Ich hätte jetzt vier Dinge, die ich erzählen kann.
Aber hallo, dann hau rein.
Na, aber anknüpfend auf das habe ich mal gehört vom Experiment, wo eine künstliche Intelligenz ein Filmdrehbuch schreiben hätte sollen. Das hat es gemacht und den haben sie nachher auch verfilmt. Und das ist einer der chaotischsten Filme überhaupt. Mir fehlt leider der Name nicht mehr, aber das kann man googeln. Einfach noch AI creates Hollywood-Skript oder so.
Ja.
Die tatsächlichen Picks. Zum einen scriptconf.org, das ist mein privates Konferenzprojekt, das möchte ich ganz kurz in die Runde werfen.
Ja.
Wir machen gerade eine Workshop-Tour mit Vitali Friedmann Ende März, Anfang April in Österreich und werden im Oktober wieder voller Kraft unsere kleine, gemütliche JavaScript-Konferenz in die dritte Runde schicken. Und jetzt ist es quasi offiziell, weil das ist das erste Mal, dass ich von der Scriptconf 2019 so spreche. Also,
wo ist passiert jetzt? Konferenz?
In Linz.
In Linz ist direkt.
Genau. Ist cool. Für Frankfurt sehr gut erreichbar.
World Premiere.
Der nächste Pick, den ich dann hätte, das wäre ein CSS-Experiment, das ihr vielleicht gesehen habt, wo jemand, also den Link werde ich euch nachher noch schicken, wo jemand ein fotorealistisches Glas mit entsprechenden Lichteffekten und einem schwimmenden Fisch drinnen ausschließlich in CSS gestaltet hat. War das schon?
Das ist ein sehr guter Pick.
Vor zwei Folgen war das mein Pick.
Ja. Aber es ist tatsächlich, also falls ihr euch bis jetzt noch nicht angeschaut habt.
Ja, bitte, also dann kennst du aber den Link.
Ja.
Und das Dritte, weil mir hat das jetzt in die 5 Stunden Anreise sehr, sehr gut begleitet, das war ein Podcast, The Weekly Planet. Weiß nicht, ob Sie den kennst. Das ist ein australischer Filmpodcast, der sich hauptsächlich auf so Nerd-Filme stürzt, wie eben Krieg der Sterne und die ganzen Marvel-Sachen und so weiter. Der von zwei Typen gemacht wird, die einfach... Ich bin mir nicht sicher, ob sie bewusst keine Ahnung haben oder ob sie das ob sie einfach nur so ja, reden wir halt drüber und machen halt unsere Scherze drauf. Sie sagen immer, sie kennen den Film nicht und den Film nicht und den Film nicht, reden aber sehr, sehr viel drüber, aber haben halt einen irrsinnigen guten Humor dabei. Also dieser Schlagabtausch zwischen den beiden, der geht sehr, sehr schnell ins total Abstruse, sodass sie besonders wenn sie schlechte Filme besprechen, und zu jedem Punkt, der irgendwie unklar oder dumm ist, schnell ihre eigene Geschichte spinnen, die nur abstrus ist für das, was man eigentlich dort hört. Sehr sympathisch, sehr, sehr lustig. Also ich höre es auf doppelter Geschwindigkeit und das ist teilweise sehr anstrengend, weil die reden in einem Tempo mit einem australischen Dialekt, da muss man echt mitkommen. Aber sehr zu empfehlen, also jede Woche Weekly Planet, jeden Montag 2 Stunden über Comicbook-Filme und in einem Tempo, in einer Weise, die seinesgleichen sucht. Das war meine größte Empfehlung jetzt.
Nice. Cool. Ja. Jetzt haben wir aber wirklich, ich meine, du hattest jetzt 3 Picks, jetzt hatte Dennis wirklich 6 Picks lang Zeit. Ich bin, ich gespannt, wenn jetzt brauchen wir eigentlich einen riesen Trommelwirbel und jetzt muss das Feuerwerk abgeschossen werden, oder? Der muss jetzt gut sein, also wenn er jetzt underperformt. Puh, ich weiß ja nicht. Dennis. Trommelwirbel, jetzt.
Oh, jetzt kommt, aber ich muss mich nochmal 3-mal räuspern, damit ich ihn überhaupt rausbekomme.
So,
aber vielleicht können wir gerade im Hintergrund den Trommelwirbel einfach weiterlaufen lassen. Ja. Ich habe ja diesmal was wirklich sehr Technisches rausgesucht. und Und zwar die Empfehlung, meine Picks sind ja oft basierend auf meinen Erfahrungen und so alltäglichen Sachen, die mir über den Weg laufen, die passieren.
Deswegen seltener technisch.
Ja, und gestern Abend war ich auf einem Konzert von Nils Frahm, hier hieß der. Mario hat leider kein Mikrofon, aber er hat A gesagt. War auch der Einzige, der darauf reagiert hat in dem Raum gerade. Ich kannte ihn auch nicht. Meine Frau hat mir die Tickets zu Weihnachten geschenkt. Und es war ein bisschen abstrus tatsächlich auch. Es war eine alte Oper, das heißt erstmal so, man denkt, okay, alte Oper, ne, was wird das jetzt für ein Konzert? Ganz kurz vom Setup, der hat also alle möglichen Synthesizer da stehen und Klaviere und einen Flügel und also alles mögliche mit Tasten und so weiter und spielt komplett alleine und macht wahnsinnige Musik damit. Und das Einzige, also was mich ein bisschen, wo ich noch nicht so ganz drin bin, so ist dieser Unterschied zwischen, er fängt an mit sehr, sehr langsamen Klavierstücken und ist praktisch so klassisch und du denkst, okay, passt irgendwie eher alte Oper. Und dann kommt halt irgendwie ein Beat dazu und du denkst, so, du musst im Club sein und aufstehen und tanzen dazu. Aber insgesamt dann doch irgendwie ganz cool. Und daher, jetzt komme ich zu meiner Empfehlung, mal auf Konzerte gehen, wo man jetzt nicht direkt irgendwie denkt, hey, das ist das, wo ich absolut hingehen würde oder wo ich es kenne oder sowas. Das lass du so sehen.
Ich komm, warte, ganz gespannt auf den technischen Teil.
Ja. Und heutzutage kann man sich Tickets aufs Handy speichern. Und dann braucht man nicht mehr auf das Papier ausdrucken und dann... Aber, nein, okay.
Ach, du hast echt noch eine Kurve bekommen, war gut.
Also, Konzerte.
Ja, Konzerte, Tickets, Handy,
sehr, sehr toll. Generell. Und Nils Frahm vielleicht nicht auf Spotify hören.
Also, das wäre jetzt wirklich gerade meine Frage gewesen. Also würdest du Konzert von ihm empfehlen und
nicht? Ja, Konzert schon und YouTube-Video. Ich habe gesehen, es gibt ein paar, wo das genauso ist. Die kann man sich mal, glaube ich, angucken. Aber wenn man das einfach als ja, ich glaube, als Audio so selbst hört sich das erstmal ein bisschen strange an.
Du hattest bei der Mittagspause irgendwas erzählt, der macht irgendwas mit Klobürsten, hatte ich nur gehört.
Ja, sein Endstück ist tatsächlich, also in dem großen Flügel, der offen ist und wo halt Mikrofone drin sind, und fängt der an, mit Klobürsten darauf rumzutrommeln. Und der Sound, der da rauskommt, ist so krass. Und dann spielt er halt auf einzelnen Seiten dann damit und sowas. Und am Ende, wir haben gerade keine Klobürste hier.
Verwunderlich, wir haben keine Klobürste im Meeting.
Sonst haben wir hat jemand weggeräumt zur Vorbereitung vom Meetup.
Sonst hätte ich, das wäre jetzt, das wäre ziemlich cool gewesen, nämlich er steckt am Ende diese Klobürste praktisch in das Mikrofon, in den Abnehmer von dem Flügel. Und das gibt so einen krassen, lauten, klirrenden Sound, den er dann so langsam wegdreht und so.
Ja, da freuen sich die Podcast-Hörer bestimmt drüber. Vielleicht kannst du es im Nachgang nochmal aufnehmen, sowas richtig lautes.
Vielleicht hole ich noch kurz die Ohren am Ende.
Mario, willst du was sagen? Er bewegt sich jetzt seinen Mund, er hat kein Mikro. Mario, du hast kein Mikro. Sprich irgendwo rein.
Ja, ich sitze die ganze Zeit auf heißen Kohlen, weil ich bin tatsächlich ziemlich großer Nils Frahm-Fan, schon seit ziemlich langer Zeit. Aber du hast eigentlich das gut erklärt. Deswegen. Ja, genau.
Gib dem Dennis jetzt das Mikro nicht wieder.
Nee.
Lass es einfach.
Ich mache jetzt einfach die Abmoderation.
Genau.
Und bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich, Stefan. Das war sehr, sehr cool.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch ein bisschen.
Cool. Wir freuen uns aufs Meetup.
Genau, wir freuen uns sehr auf deinen Vortrag gleich beim Meetup. Und wenn ihr nicht dabei gewesen seid beim Meetup, seid ihr selbst an Schuld. Vielleicht kommt ihr das nächste Mal vorbei. dann bleibt noch zu sagen, falls ihr gerne Updates haben möchtet, dann könnt ihr uns gerne auf Twitter folgen. @programmierbar. Dort könnt ihr uns auch Fragen stellen, was ihr auch machen könnt über eine E-Mail. Und die E-Mail-Adresse ist podcast@programmier.bar. Die letzten Mal habe ich immer als Test gecheckt, ob die E-Mail-Adresse wissen, aber heute mache ich es einfach selber.
Beim nächsten Mal könnte ich es vielleicht.
Genau. Und jetzt habt ihr mich aus dem Konzept. Genau, iTunes-Bewertung. Ja, ich bringe mich immer selbst aus dem Konzept. Außerdem hast du kein Mikro. genau, iTunes-Bewertungen, freuen wir uns drüber, haben auch gerade wieder eine frische bekommen und da geht uns immer das Herz auf. Das war's.
Grandiose Abmoderation.
Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, weil das kommt nämlich am Freitag raus. Bis dann.
Ciao.
Tschüss.